Priorität hat natürlich, haben natürlich unsere eigenen Sachen. Das ist uns sehr wichtig, dafür haben wir das Theater, ja.
Zeit für Langsamkeit, der Podcast aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Herzlich willkommen. Wir sind wie immer oder wie meistens zumindest zu viert hier im Theaterlabor. Mein Name ist Alexander Willig und bei mir sind heute Wolfgang Keuter, Antje Orenthardt und Gianni Sato. Hallo, ihr drei.
Hallo.
Hallo. Grüß dich.
Am Ende dieser Podcast-Folgen weise ich ja immer auf den Spielplan hin, den man auf eurer Webseite und in eurem Social-Media-Angebot sehen kann. Wir haben aber noch nie so wirklich darüber gesprochen, wie dieser Spielplan eigentlich so zustande kommt und woraus der besteht und wie ihr eigentlich zu den Veranstaltungen kommt, die da angeboten werden. Und das möchten wir heute mal nachholen. Und da, glaube ich, bin ich zuallererst mal bei Gianni und Antje, richtig, die sich beide eigentlich um diese Planung kümmern. Vielleicht könnt ihr mir mal ein bisschen was dazu erzählen. Wie kommt dieser Spielplan zustande?
Ja, gerne. Also, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein und ein Aspekt in unserer Satzung ist, wie wir diesen Zweck der Gemeinnützigkeit erfüllen, ist Förderung von Kunst und Kultur. Und da verstehen wir uns hier als Kleinkunstbühne. Wir haben ja hier ein ganz charmantes, kleines Theater aufgebaut. Und in letzter Zeit melden sich immer mehr Gruppen, die solche Orte suchen. Und das finden wir sehr spannend. Da sind zum Beispiel drei Damen, die jetzt so einen Liederabend machen mit Klavier, Cello und Gesang. Oder es gibt Konzerte, also nur instrumental, ohne Singen. Es kommen aber auch ein bisschen politisch gefärbte Sachen auf uns zu, die solche kleinen Orte suchen. Und da sind wir in Düsseldorf einer der wenigen Orte, die es überhaupt gibt in dieser Größe. Und unser Anliegen ist auch immer, dass wir nicht die Tür pauschal offen haben, sondern wir gucken, was das für Gruppen sind, was es online über die einzelnen Ensembles dann zu sehen gibt. Und wir wünschen uns immer, dass wir die Möglichkeit haben, die auch live zu sehen, bevor man sie hier zulässt. Dann können wir schöner davon berichten und darüber erzählen. Und dadurch entsteht einfach eine sehr schöne, bunte Vielfalt, was sich hier tummelt. Zum Beispiel treten auch Leute von der Robert-Schumann-Hochschule hier auf oder jetzt eine Truppe, die aus die ihre Schauspielausbildung in Köln abgeschlossen haben und dort ein Stück auf die Bühne gestellt, die kommen im Frühjahr zu uns. So entsteht eine Mischung aus Schauspiel, aus Sprechtheater, aber eben auch aus Konzerte, aus Gesang, aus kleinen Gruppen, aus Einzeldarstellern. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Prozess. Und dann dazwischen sind natürlich in diesem Spielplan auch immer unsere eigenen Sachen. Die bestehen zum einen aus sehr schönen Lesungen zwischen von Wolfgang, die er dann mit Sibylle hier auf die Bühne bringt, wo er irgendwelche Gedichte rezitiert oder Geschichten vorliest oder entstehen wunderbare Sachen oder eben auch Lesungen, quasi die aus unseren eigenen Reihen entstanden sind. Also da entsteht wirklich ein wunderbares Programm, das auch eine Vielfalt von Kleinkunst bietet. Ja, das wäre es jetzt erstmal.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass wir auch treue Kooperationen haben, die schon über Jahre wunderbar und fast wie selbstständig laufen. Wir haben den Wuppertaler Kabarettungsdienst. Wir haben das Orange Planet Theater, die wirklich treu bei uns auf der Bühne agieren und auch ein großes Publikum mitbringen. Und wir haben auch Sibylle Karasch, die in verschiedensten Zusammenarbeiten mit anderen Künstlerinnen regelmäßig bei uns auftritt und auch einfach ein verlässlicher Partner, eine verlässliche Partnerin geworden ist. Das gibt mir, und ich denke, dir geht es ähnlich, und Wolfgang, auch das Gefühl, ein gewisses Gefühl der Sicherheit zu wissen, dass es auch Gruppen gibt, die regelmäßig da sind und auch unser Bild dadurch prägen.
Also es gibt eine Mischung aus euren eigenen Veranstaltungen und aus Veranstaltungen, die von anderen Gruppen, von wem auch immer da gestaltet werden, also wer dann zu euch kommt. Wie ist denn so das Verhältnis zwischen diesen beiden Anteilen? Gibt es da was, worauf ihr achtet? Also gibt es da einen bestimmten Anteil an eigenen Veranstaltungen, den ihr unbedingt umsetzen möchtet? Oder wie geht ihr da so an die Planung dieses Spielplans heran?
Priorität hat natürlich, haben natürlich unsere eigenen Sachen. Das ist uns ja wichtig, dafür haben wir das Theater, ja. Und alles andere muss sich dann in diesen Bedarf integrieren. Und auch bei den anderen achten wir halt drauf, durch das, dass wir schon ein paar Erfahrungen gemacht haben, wo wir einfach die Tür aufgemacht haben, wo wir dann gemerkt haben, nein, das passt überhaupt nicht in die Atmosphäre hier. Und deswegen haben wir jetzt so eine kleine Hürde eingebaut, dass wir uns die Sachen auch angucken. Da sind wir auch bereit, mal nach Köln oder nach Münster zu fahren oder wo sie hier im Umfeld spielen, um es danach anzugucken und zu sagen, ja, also das können wir uns auch vorstellen. Das ist einfach wichtig. Was ist so ein Kriterium? Mir persönlich ist wichtig, dass es, wenn es um Schauspielsachen geht, dass es eben Sprechtheater ist und nicht so viel Comedy. Da gibt es genügend andere Bühnen in Düsseldorf, die Comedy bedienen. Und da wäre es mir einfach wichtig, wenn man auch zum Beispiel junge Ensembles findet, die sich gerade nach den Schauspielschulen gefunden haben, nach deren Abschluss, und dann eben Orte suchen, wo sie auftreten können. Da sind wir auch zunehmend mit Schulen in Kontakt, dass sich da so eine Kooperation auch entsteht.
Genau, das wird ja, ich verstehe gar nicht warum, wird zu wenig genutzt. Nicht? So, ich denke, dass gerade ja, Personen, die die Schauspielschule verlassen haben oder auch hier zum Beispiel von der Hochschule, nicht einfach mehr mit experimentellen Ideen kommen, nicht? Und sagen, oh, ich würde das ganz gerne bei euch was ausprobieren, und wenn, ja, so eine, das ist so eine Art Sprungbrettbühne, das war immer so mein Wunsch, dass so neben dem, was wir tun, es eben auch so eine Sprungbrettbühne gibt, wo Leute sich einfach ausprobieren können und so. Und ja, also schön ist ja auch, dass wir da niemandem nachlaufen, und sondern dass die Gruppen sich jetzt bei uns auch anmelden und sich bewerben regelrecht. Mhm. Und wir auch so eine Art, ja, da Casting machen, wo wir uns nicht so sicher sind.
Gianni hat ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, was ihm persönlich wichtig ist bei dieser Gestaltung. Was ist dir denn wichtig, Wolfgang, als Intendant dieses Theaters?
Ja, wichtig ist mir, dass das, was wir dann von diesen Gastgruppen hier sehen, dass das doch professionell ist, ne? Und dass es was vermittelt. Also ich denke da jetzt an eine Ballettschule, die hier ihre Eleven, oder wie sagt man da, ihre Tanzschüler vorgestellt hat. Und da zum Beispiel konnte ich also meinem Gefühl keinen Raum geben, dann hätte ich hier alle rausgeschmissen. Das musste ich aushalten. Das war wirklich eine Qual, zu sehen, wie da Schüler drangsaliert wurden. Man sah, dass jede Bewegung war einstudiert, bis ins Letzte, da war überhaupt nichts. Also es war ganz entsetzlich. Und diese Lehrerin war dermaßen narzisstisch, dass es nicht auszuhalten war. Das war etwas, das hat uns alle auf die Probe gestellt. Das war alles andere als professionell, nicht? Also wirklich, das war nur Drangsal. Und dass es überhaupt sowas noch gibt heute, nicht? Das kleine.
Aber die Frage war ja, was ist dir wichtig?
Ja, dass sowas eben.
Danke, Johnny.
Ja, sowas möchte ich eben nicht mehr sehen hier auf der Bühne, sondern dass wir von Anfang an eben gucken, wie weit ist das auch wirklich professionell. Das ist mir ganz wichtig, nicht? Oder was mir auch wichtig ist, dass so aus wirkliche Szenekünstler hier sich ausprobieren und Dinge anbieten, gerade auch im Bereich der, wie sagt man das? Also da höre ich immer wieder, ja, allein in Düsseldorf gibt es so und so viel 100 Transvestiten, die tagsüber im Büro sitzen und ja, da im blauen Anzug sitzen und dann abends nach Hause gehen und sich dann ihre Kleider anziehen. Ich finde das so schade, ich finde das so einsam, nicht? Das, auch das gehört zu uns und das sind Durchgänge oder es ist eben vielleicht auch ganz stark im Wesen eines solchen Menschen verankert. Solche Beispiele, solche Menschen hätte ich gerne hier auf der Bühne auch, die auch dann den Mut haben, sich zu zeigen und mit denen man vielleicht was einstudieren könnte. Oder ich weiß von einem, der zu Hause sich alles Mögliche im Spiegel einstudiert, als Frau und ja, und er hat keine Zuschauer, das ist doch schade. Das wäre mir wichtig, auch solche Personen hier zu erleben.
Geht mir auch so, Wolfgang. Für mich ist das so dieses Stichwort, es muss bunt sein, also möglichst abwechslungsreiche Sachen auf der Bühne zu haben. Bunt im Sinne von auch international finde ich total spannend. Was aber auch immer wieder in die Waagschale geworfen werden muss, ist natürlich, und die Frage stellen wir uns auch immer, haben wir das Publikum für das, was da angeboten wird? Denn wir haben natürlich unser Stammpublikum, Stammgäste, treue Leute, die kommen. Aber wenn das Programm nichts ist für die, dann muss schon die Schauspielgruppe, die kommt, der Künstler, der kommt, auch neue Gäste mitbringen. Und wenn wir da das Gefühl haben, dass das können wir uns alles nicht vorstellen, dann ist das auch schon mal ein Kriterium, um zu sagen, leider nicht bei uns.
Gianni hat ja eben auch schon diese Vielfalt angesprochen und du hast es ja gerade auch erwähnt, Antje, das Bunte an diesem Programm ist euch so wichtig. Gibt es denn außer dem, was wir jetzt bisher schon diskutiert haben, verbindende Elemente, die in allen diesen vielfältigen Angeboten sich widerspiegeln? Gibt es da einen roten Faden? Gibt es da eine übergeordnete Idee dahinter?
Das klafft ja doch teilweise sehr auseinander. Wir haben da Boulevardtheater. Ich bin ja kein Freund von Boulevardtheater, das wisst ihr, aber wir haben hier Boulevardtheater auf der Bühne.
Was ist Boulevardtheater? Das musst du, glaube ich, erklären, Wolfgang.
Ja, das Boulevardtheater bezieht sich auf ganz alltägliche Situationen, nicht? Die meistens humorvoll gezeigt werden. Also in gewisser Weise geht es auch in die Richtung des Clownesken, nicht? Das Versteckspiele, nicht? Dann werden Personen verwechselt oder ja, also ich habe da gar keine Lust drüber zu reden. also mich langweilt es, ja, das Boulevardtheater. Also es sei denn, es ist ein großer Star. Nicht? Ich sehe, da weiß ich nicht wen. Wen würde ich jetzt nennen?
Wen würdet ihr denn gerne mal einladen?
Wie heißt es?
Was für eine Frage.
Ach, wie heißt sie jetzt nochmal? Adele, ja. Adele würde zum Beispiel hier My Fair Lady Ist ja auch mehr. Das würde mich sehr interessieren, ja. Oder es wäre einer von den, ein großer Schauspieler, ein Hollywood-Schauspieler. Aber man weiß, diese Person hat ein Können, ja, und das hat mich schon auf der Leinwand fasziniert. Spielt hier vielleicht der Soldat Schweig oder sowas, ja. Schweig heißt es ja. Ja, das würde ich mir dann angucken, aber die Handlung im Boulevardtheater öden mich an.
Also du meintest jetzt diese Figuren als Beispiel, wenn die hier irgendwo in Düsseldorf auftreten? Oder meinst du, dass die hier...
Nein, die hier sind, ich meine, ich habe das mir nie angeguckt, was sie jetzt zeigen, nicht, weil es auch meistens in englischer Sprache ist, das kommt ja auch noch dazu, die bringen ihre Engländer mit, ihr englisches Publikum mit und macht den Raum hier voll. Ja, das finde ich auch gut, dass das so ist. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich gefragt wurde.
Die Frage war, ob es bei dieser ganzen Vielfalt, bei diesem ganzen bunten Programm vereinende Dinge gibt, auf die ihr vielleicht besonders achtet oder die euch einfach auffallen dabei.
Ja.
Also es muss einfach eine bestimmte Qualität haben und eben nicht in Richtung Boulevardtheater gehen oder zu sehr in Richtung oder auch in Comedy. Sachen, weil da gibt's wie gesagt genügend Bühnen hier für in Düsseldorf, da müssen wir uns nicht dagegen stellen oder auch noch dazu stellen. Nimm mir, also mein Aspekt oder meine Ausrichtung wäre wirklich, dass wir viel junges Sprechtheater hier auch herbekommen. Das würde mich persönlich sehr interessieren und das wäre auch meine Verbindung, dass man sieht, wie wir zum Beispiel die beiden, die bei uns in diesem Projekt jetzt mitspielen. Die sind ja auch relativ jung und neu auf dem Markt gewesen und mit so jungen Leuten dann solche Stücke zu inszenieren, das macht einfach Spaß und da hätte ich gerne mehr von. Also da versuche ich auch ein bisschen in diese Richtung zu gehen und alles andere müssen wir einfach gucken, was sich anbietet, wer sich meldet. Dann schauen wir, ob uns die Botschaft, die allein online rüberkommt, für uns in Frage kommt und dann gehen wir da näher drauf ein und schauen uns die Sachen, wenn es möglich ist, irgendwie live an.
Ich würde aber diese Slacking-Arbeit nicht als Sprechtheater bezeichnen. Ne? Und zum Beispiel haben wir hier dieses Stück jetzt, das wir zeigen, das ist anderthalb Stunden Spiel und davon, wir haben 20 Sätze vielleicht. Nicht? Und alles andere ist eben kein Spiel. Sprechausdruck, kein Sprachausdruck. Und da, wo die Sprache dann eingesetzt wird, wird sie ja in einer ganz besonderen Sprechweise vorgeführt. Ne? Also ich denke, dass man durch Sprechtheater versteht man eigentlich was anderes.
Wie würdest du es denn nennen, wenn nicht Sprechtheater?
Es ist ein ritualisiertes Schauspiel, das wir da zeigen und das ist alles ein ritualisiertes Schauspiel, wo eigentlich mit wenig Text dargestellt wird.
Anja hat gerade schon auch einen sehr interessanten Punkt angesprochen, nämlich das Publikum, das ihr mit diesem Spielplan ansprecht. Und Gianni hat gerade bei dem Schauspielprojekt jetzt erwähnt, dass ihr junge Menschen auf die Bühne damit gebracht habt und dass das auch eines eurer Ziele ist. Ich nehme mal an, es könnte auch ein Ziel sein, dass ihr junge Menschen ins Publikum bringen möchtet, eben gemeinsam mit dem Stammpublikum, was es da schon gibt. Wie würdet ihr denn das Publikum beschreiben, das ihr gerne hier sehen würdet oder das ihr mit einer Gestaltung dieses Spielplans dann ansprecht?
Einfach ein gemischtes, kulturinteressiertes Publikum. Weiter kann ich es jetzt gar nicht fassen. Aber es gibt ein Publikum dafür, weil das sieht man ja, wenn man ins Schauspielhaus geht, da ist ja auch alles vertreten, jung und alt und alle Farben. Also die müssen wir halt erreichen. Da, glaube ich, kriegen wir jetzt ganz gute Response auch über Instagram. Da denke ich, kommen auch die eine oder andere Anfrage von Ensembles daher. Das vernetzt sich allmählich. Das sind halt alles endlos lange Prozesse, bis sich sowas durchsetzt.
Ja, also ich wünsche mir ein experimentierfreudiges Publikum, das nicht nur einmal kommt zu einer Vorstellung, sondern mehrmals kommen. So oft wir das Stück zeigen, es wird ja, auch wenn wir jetzt wieder jetzt zeigen auf der Bühne, brauche ich ja zumindest oder möchte ich mindestens einen Probentag haben vor der Aufführung. Und da werden sich sicherlich einige Sachen verändern in dieser langen Zeit. Wir machen ja keine Konserven, sondern die werden anders da sein, diese beiden Schauspieler. Die haben auch einiges erlebt in der Zwischenzeit. Das sind nicht mehr die, mit denen wir
von einem
Vierteljahr gearbeitet haben. Das muss ja irgendwie, darauf muss Rücksicht genommen werden, ne? Und also wird das eine Veränderung geben. Und das ist eben schön, wenn dann Leute zu einer zweiten Vorstellung, zu einer dritten Vorstellung kommen oder gerade wenn so ein Zeitraum dazwischen liegt, die dann sehen können, dass sich auch so ein Stück verändern kann und verändern muss, meine ich. Wenn wir das Gleiche wieder so zeigen, wie es war, dann würde ich uns misstrauen.
Zu allem, was ihr beide jetzt gesagt habt, was das Publikum angeht, möchte ich so als Kassenmädel einfach aus der Sicht nochmal sagen, dass ich auch immer besonders viel Freude an dem Publikum habe, das zufällig kommt oder das gerade heute einen Artikel in der Rheinischen Post oder sonst wo gelesen hat. Also auch diese Menschen, die dann wirklich sagen, oh, da gibt's ein Theaterlabor, da gehe ich hin und dann einfach nur neugierig sind, die machen mir immer besonders viel Freude.
Damit haben wir schon eigentlich den nächsten Punkt angesprochen, nämlich die Frage ist ja bei jeder Kultureinrichtung eigentlich, wie bewirbt man das Ganze eigentlich? Also wie erreicht man denn dieses Publikum, das man gerne hier hätte? Wie geht ihr da vor?
Lange Entwicklung, nicht?
Ja.
Eine lange, lange Entwicklung. Und ich glaube, darf ich es zu Ende aussprechen, dass da was wir jetzt besprochen haben, wir müssen wirklich die Zuschauer, die schon einige Male hier waren, auch immer wieder persönlich ansprechen. Das ist zwar ein Haufen Arbeit, aber anders geht es nicht. Also es ist ganz eigenartig. Wir müssen sehr viel tun, um hier diesen Raum vollzukriegen. Und das macht, glaube ich, jeder von uns, ne?
Ja.
Ich habe auch gerade heute wieder Personen angeschrieben und auf einiges aufmerksam gemacht, auch auf den Podcast aufmerksam gemacht und so weiter. Aber dieser persönliche Kontakt, der ist wichtig, ne?
Das ist wirklich das Wichtigste, gell, dass man viel unterwegs sind, immer wieder mit Leuten ins Gespräch kommt, immer wieder seinen Zettel dabei hat, den man den anderen in die Hand drückt und bei der nächsten Begegnung sagt, na kommst du? Also das ist sehr, sehr viel Kleinarbeit und ansonsten machen wir halt die Standards. Wir haben halt unseren gedruckten Spielplan, den wir postalisch verteilen an allerlei Auslegestellen, den wir teilweise auch an Publikum verschicken, die nicht so internetmäßig aufgestellt sind. Dann haben wir unsere Website und eben ganz viele Portale, wo du eben, Antje, mit ein, teilweise zwei zusätzlichen Ehrenamtlern unsere ganzen Angebote einstellst. Das ist einfach sehr, sehr viel Hintergrundarbeit und Insta gehört sowieso dazu. Also da sind wir auf allen Ebenen gefragt. Wir haben ein paar Schaukästen in der Stadt. Wir haben hier einen direkt vor der Tür, dass jeder auch weiß, wo der Eingang ist. Und ja, so schauen wir halt, sind wir immer auf Publikumsfang.
Aber ich habe auch in Erinnerung, dass ihr beide doch auch sogar anruft,
ja,
nicht? Telefoniert und aufmerksam macht, was wir machen.
Mhm.
Und das, das finde ich, das hat auch Erfolg,
ja,
dass ihr das tut.
Das ist, glaube ich, das Lob würde ich gerne ganz an Gianni abgeben, weil Gianni ist so der Telefon-Marketing-Mensch. Vor dem Herrn, also das ist gar nicht so mein Ding. Ich glaube, ja, das ist, bist einfach du. Was wir ja auch machen, vielleicht nur als kleine Ergänzung sind die Newsletter, ne, wo wir alle Menschen, die in unserem Verteiler sind, regelmäßig anschreiben und aufmerksam machen. Und da haben wir gelernt, ich wollte das ja nie, es war mir immer irgendwie unangenehm, aber wir haben gelernt, dass man, ja, soll ich penetrant sagen, oder ich sag mal kontinuierlich schreiben muss und auch wiederholt auf Veranstaltungen hinweisen muss, um den Menschen einfach den Raum zu geben, irgendwann im Wust ihrer E-Mail zu sagen, so jetzt lese ich das, aber es kommt jetzt zum dritten Mal und da habe ich tatsächlich Zeit und komme. Das hatten wir neulich, da hast du wirklich drauf bestanden, Janine, das zu tun und selbst noch einen Tag vor der Veranstaltung zu schreiben. Und tatsächlich war das dann auch so, dass da Reaktionen kamen und Menschen unsere Veranstaltung besucht haben. Das war für mich auch ein Lernprozess, weil ich eher dachte, dass man Menschen auf die Nerven gehen kann mit zu viel Werbung. Aber offensichtlich ist das nicht unbedingt der Fall.
Ja, da kann ich einfach sagen, da gehe ich von mir aus. Es gibt ja viele Sachen, die mich interessieren, wo ich hingehen möchte. Und wenn ich nicht sofort das in den Kalender eintrage, dann rutscht es weg. Wenn es dann ein zweites Mal kommt, ah ja, da wollte ich auch hin. Wenn es dann ein drittes Mal kommt, dann mache ich es wirklich im Kalender. Oder ich rufe an und reserviere mir ein Ticket. Also ohne dem, das ist quasi so, ich bin ja jetzt nicht so anti-Werbung. Ich gucke halt dann nicht, wenn mich irgendwas nervt, aber wenn dann irgendwas immer wieder aufkommt, das mich mal interessiert hat, dann hake ich irgendwann ein, aber auch nie beim ersten Mal, also sehr selten.
Nun ist ja Düsseldorf eine sehr lebendige Stadt, was Kultur angeht, und die Stadt bietet euch ja sicherlich auch das ein oder andere, den ein oder anderen Rahmen, die ein oder andere Initiative, in die ihr euch einklinken könnt, um eben dieses Zufallspublikum, was Antje gerne hätte, auch anzulocken, eben das Publikum, das man eben vielleicht noch nicht erreicht, indem man gezielt auf die Menschen zugeht. Welche Möglichkeiten nutzt ihr denn da so, die euch da einfach noch mehr Publikum bringen können?
Genau, also es gibt ja so verschiedene Großveranstaltungen und da gehört die Music Week dazu, die wird hier von der Düsseldorfer Agentur organisiert und die haben immer irgendwie ein spezielles Thema. Dieses Jahr heißt es Clubbing oder Clubbing, keine Ahnung. Und da sind wir auch dabei mit zwei Veranstaltungen. Da haben wir einmal das Trio Sibylle Karas und einmal
Mariosa.
Mariosa, genau, die hier einen Liederabend bringt, so aus den 20er, 30er Jahren mit einer Pianistin, die übrigens gerade jetzt auch im Theatermuseum den wieder renovierten Flügel von der Louise Dumont zum Klingen bringt. Und diese Agentur ist sehr quirlig und sehr lebendig und mit denen macht es ungeheuer viel Spaß. Da sind wir auf deren Website und dann kommen immer wieder Leute von der Organisation Music Week vorbei und gucken und posten und Fotos. Das geht alles in einer rasanten Geschwindigkeit. Bis ich da anfange zu denken, sind die schon das dritte Mal hier gewesen. Also das ist sehr spannend zu erleben, auch für mich, für uns. Aber mit was für einer Freundlichkeit und mit was für einer Qualität im Umgang, die auf uns zukommt, es macht einfach Spaß. Da sind wir dieses Jahr auch wieder dabei. Dann gibt es noch eine andere Initiative, die heißt Respekt und Mut. Da geht es also darum, dass man ein Forum bietet für Leute, die, sage ich mal, im weitesten Sinne am Rande der Gesellschaft stehen, ob das Flüchtlinge sind, ob das irgendwelche ethnischen Gruppen sind. Und da haben wir hier auch dann zum Beispiel so Konzerte mit dabei, die sich mit Sinti- und Roma-Hintergrund platzieren oder selbst Kafka gehört jetzt ja auch dazu, wo ja seine jüdische Herkunft auch Thema ist. Und mit diesen ganzen Thematiken sind wir dann auch in diesen Programmen vertreten. Und so müssen wir halt gucken, dass man möglichst viele dieser Veranstaltungen, die sich in Düsseldorf organisieren, dass man mit denen auch in Kontakt kommt. Das heißt, auch da müssen wir immer präsent sein, was gibt es wo. Und manche klopfen bei uns an und andersrum klopfen wir bei denen an.
Ich glaube, das rundet nochmal sehr schön diese Idee der Vielfalt, die wir jetzt schon das eine oder andere Mal angesprochen haben, ab. Und damit können wir, glaube ich, auch guten Gewissens dann auf jenen Spielplan, über den wir jetzt so lange gesprochen haben, nochmal verweisen. Also alle, die Interesse haben, wissen jetzt spätestens nach dieser Folge, wie sie an den Spielplan kommen beziehungsweise auf Veranstaltungen von euch aufmerksam gemacht werden können. Dann erübrigt sich das eigentlich fast zu sagen, dass man den Spielplan auf eurer Webseite finden kann. Und ich danke euch dreien erstmal für das Gespräch. Weise natürlich auch nochmal auf, hat Gianni jetzt auch schon erwähnt, die Instagram-Seite theaterlabor.nrw hin und auch den Newsletter, den Antje angesprochen hat. Also es gibt alle Möglichkeiten, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und vielleicht muss ja dann der eine oder die andere sich auf einen Anruf von euch einstellen und wird sozusagen nicht verschont, wenn eine neue Veranstaltung ansteht. Dann verabschieden wir uns für diese Folge dieses Podcasts Slow Acting, Zeit für Langsamkeit aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Vielen Dank nochmal euch drei. Vielen Dank allen, die uns zugehört haben. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Tschüss, Alexander. Danke.